hier ist das Thema. Was Gott mir aufs Herz gelegt hat, willst du Wunder sehen, dann bete. Ich möchte euch am Anfang drei wahre Geschichten erzählen über Gebetserhörungen. Die erste Geschichte ist sehr lustig. Man darf auch in der Gemeinde fröhlich sein. Aber sie ist wahr, sie ist wirklich passiert. Der Hauptkandidat dieser Geschichte ist eine Katze. Juliane hat gesagt, ich hätte das hier schon mal erzählt, ich kann mich nicht erinnern, aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Ein Pastor hat eine Katze, und zwar eine sehr teure Katze, eine sogenannte Edelkatze, um die er ständig in Sorge ist, dass ihr nichts passiert, und deshalb lässt er diese Katze nie aus der Wohnung. Bis er eines Tages mal das Haus verlässt und vergisst, ein Fenster zu schließen. Und schwupp war die Katze draußen, und wo war sie? Im Garten auf dem Baum. Ganz oben. Man weiß das von Katzen, die gehen gerne da hoch und dann hinterher haben sie Schwierigkeiten, wieder runterzukommen. Und die Katze kommt nicht wieder runter. Und der Pastor kommt nicht rauf. Der Baum ist nämlich zu dünn. Und die Leiter ist zu kurz. Und dann überlegt er sich, was mache ich jetzt? Und dann holt er sich einen Strick und nimmt die Leiter, geht so weit, wie es irgend möglich ist, hoch, bindet den Strick oben am Baum an. Und dann holt er seinen alten VW-Käfer und bindet auf der anderen Seite das Seil an den Käfer. Und startet, fährt ganz langsam los und der Baum fängt an, sich zu neigen. Und als der Baum fast so weit unten ist, dass die Katze runterhüpfen kann, reißt das Seil. Und was passiert? Bei mir ist auch gerade was gerissen. Streckt die Bibel runter. Was passiert also? Das war gar nicht meins. Das sollte hier gar nicht liegen. Der Baum schnellt hoch und die Katze fliegt von dannen. Im Nachbarhaus, im Garten, sitzt Schwester Müller mit ihrer kleinen Tochter. Und die Tochter fängt zum 10. Mal an zu jammern und sagen, Mama, schenk mir endlich mal eine Katze. Und die Mutter sagt, ich habe dir immer wieder erklärt, warum das nicht geht. Und das Kind wird richtig böse und störrisch und sagt, wenn du mir keine Katze schenkst, dann bete ich jetzt zu Jesus. Und dann faltet sie die Hände und betet, Herr Jesus, bitte schenk du mir doch eine Katze. Und im nächsten Moment macht Zeng und neben ihr auf dem Rasen landet eine Katze. Der Pastor geht am nächsten Tag traurig einkaufen und sieht Schwester Müller am Tiernahrungsregal stehen und sagt zu ihr, ich wusste gar nicht, dass Sie ein Haustier haben. Und da sagt die Schwester Müller zum Pastor, das muss ich Ihnen mal erzählen, und erzählt ihm diese Geschichte und endet ihre Erzählung mit dem Satz, Herr Pastor, Sie glauben ja gar nicht, wie das unser Gebetsleben revolutioniert hat. Das ist tatsächlich passiert. Das ist kein Märchen. Das ist tatsächlich so passiert. Gebet. Willst du Wunder sehen, dann bete. Zweite Geschichte. Wie ein 5-jähriger Junge das Reden Gottes hört. Ich möchte euch heute von einem Vater und seinem Sohn erzählen, die es gemeinsam gewagt haben, im Gebet auf Gottes Stimme zu hören und ihm zu gehorchen. Was dabei herauskam, hat mich total begeistert. Aber lassen wir sie selbst zu Wort kommen. Da sagt der Vater, eines Tages sprach Gott zu mir über meinen Sohn. Er sagte, gewöhne deinen Sohn an meine Stimme, bete zusammen mit ihm und handle, so wie ich euch sage. Ich dachte, das sei zu schwer und sagte, Josua, er war damals 5 Jahre alt, willst du mit mir Gott fragen, was wir zusammen tun sollen? Und er antwortet, ja, Papa. Wir beteten Und er war sehr ernsthaft dabei. Der Herr sprach zu uns, dass wir in eine bestimmte Stadt gehen sollten. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, ungefähr 2 Wochen später standen wir um Mitternacht in der Mitte dieser Stadt. Also der Vater mit seinem 5-jährigen Sohn um Mitternacht. Wir hatten einige andere eingeladen, mit zu diesem Einsatz zu kommen. Und so waren wir einige Eltern mit Kindern. Im Gebet wurde uns ein Platz inmitten von einigen Gebäuden gezeigt. Ich fuhr das Auto, als ein kleines Mädchen sagte, dies ist der Platz, den ich im Gebet sah, gerade hier. Ein kleiner Junge hatte im Gebet in seinem Sinn das Wort Hotel als ein Hinweisschild gesehen. Und ich kannte die Hotelstraße, die im Rotlichtviertel der Stadt liegt. Ich war vorher schon mit einem Einsatzteam dort gewesen. Ich hatte nicht versucht, einen begeisterten Einsatzplan zu machen, sondern die Kinder eingeladen, mit uns Gott zu gehorchen. Ein anderes Kind hatte ein Bild gesehen, dass wir mit Palmzweigen auf der Mitte der Straße singen und tanzen und dann Leute in den Hof führen sollten. Und wir hatten etwa 200 Leute in den Hof gelockt, um Mitternacht, 200 Leute in den Hof gelockt. Also da war was los in der Stadt, die dem Kinderprogramm zuhörten. Am Ende des Programms zog mich mein kleiner Sohn, der an diesem Abend mein Gebetspartner war, am Hosenbein. Gebetspartner, Vater und Sohn, Gebetspartner. Wir sollten für jemanden in der Menge beten und er sagte, Papa, ich glaube, wir sollten für diese Person beten. Ich schaute in die Richtung, in die er zeigte und sah, dass da jemand war, mit dem ich nicht mit meinem Sohn beten wollte. Er sah aus wie eine große blonde Dame, in schwarz gekleidet, mit roten, hohen Absatzschuhen. Das Problem war aber, das war keine Frau, das war ein Mann. Und ich wollte nicht, dass mein 5-jähriger Junge einem Menschen mit solchen Problemen nahe kommt. Als ich dabei war zu sagen, lass uns jemand anders auswählen, sprach Gott innerlich zu mir und sagte, wage es nicht, dich in meine Führung im Leben dieses kleinen Kindes einzumischen. Du hast keine Ahnung, was ich für sein Leben geplant habe und das ist gerade jetzt für ihn wichtig. Ich gehorchte, wir gingen auf diese Person zu und ich deckte meinen Sohn mit Gebet. Wie ein normaler 5-jähriger Junge sagte, hallo, ich heiße Josua und wie heißt du? Diese Person antwortete mit einer sehr komischen Stimme und nannte ein sehr schmutziges Wort. Er versuchte, unfreundlich zu sein und dieses Kind loszuwerden. Aber Josua wusste nicht, was dieses Wort bedeutet und so sagte er, Herr so und so, kann ich für Sie beten? Der Mann war schockiert. Er wusste nicht, dass ein Mensch auf der Erde so rein sein konnte und antwortete gut. Und so fing mein Sohn, mein 5-jähriger Sohn an zu beten, lieber Herr Jesus, wie ein kleiner Junge zu beten pflegt. Es war ein sehr ernstes Gebet und ich dachte, ist das nicht nett? Mein Sohn wird das Herz dieses Menschen erweichen und dann werde ich dieser Person das Wort präsentieren, denkt sich der Vater. Ich versuchte mich an all die Dinge zu erinnern, um Menschen in dieser Not zu dienen. Da realisierte ich, dass mein Sohn ein recht langes Gebet sprach und hörte ihn sagen, Herr Jesus, und zu der Zeit, als sein Vater ihn aus dem Haus warf, ich nahm wahr, wie ein Wort der Erkenntnis aus dem Mund meines kleinen Jungen kam. Es war mein kleiner Sohn, der gar nicht gerne die Zähne putzt, den ich abends 3 bis 5 Mal ermahnen muss, ins Bett zu gehen. Niemals hatte ich ihn gelehrt, so etwas zu tun. Und er betete weiter über Einzelheiten aus der Kindheit dieses Mannes. Auf einmal fing dieser an zu schreien und schrie etwa eine halbe Stunde. Er schrie, Gott, hilf mir! Dieser Mann, Conny, so war sein Name, sah, während Josua betete, vor seinen Augen, wie er in die Hölle runtergelassen wurde. Er sah sich buchstäblich an einem Faden hängen, der jeden Moment reißen konnte und er dann in alle Ewigkeit verloren wurde. Das wurde diesem Mann in diesem Augenblick bewusst. Und er schrie plötzlich um Gottes Gnade. Wieder war ich um meinen kleinen Sohn besorgt, sagt der Vater. Ich dachte, er würde in seiner Erinnerung verwundet sein und nachts rufen, Papa, hörst du nicht das Schreien? Stattdessen sah er mich mit Tränen in den Augen an und ich werde nie vergessen, was er sagte, indem er mir in die Augen schaute, Papa, Jesus liebt ihn so sehr, nicht wahr? Von der Liebe Gottes bewegt, erfasste er mein Handgelenk und weinte. Dieser Vater und sein Sohn haben etwas gewagt, was wir alle viel mehr tun sollten. Auf Gottes Stimme hören und seinen Impulsen gehorchen. Wenn wir über diese Geschichte nachdenken, dann würde ich sagen, das ist ja widersinnig, einem fünfjährigen Sohn zu folgen, weil der nachts um 12 irgendwo in der Stadt auf einen Platz will, um zu evangelisieren. Das ist Schwachsinn. Der gehört ins Bett, der muss morgen früh in die Schule, das geht gar nicht. Ach ja, schon weiter. Willst du Wunder sehen, dann bete. Dritte Geschichte. Das waren Geschichten, die schon etwas älter sind. Jetzt kommt eine aus dem Monat April. Juliane und ich waren am ersten Freitag im April in einem Gebetstreffen von eben EZA International. Und da wurde uns gesagt, eine russische Dame wollte gerne auswandern nach Israel, aber die Ärzte haben gesagt, sie dürfe nicht lange sitzen. Die Frau müsse liegend transportiert werden. Und dann haben die ein Angebot gesucht und eine Fluggesellschaft hat gesagt, kein Problem, kostet 8.000 Euro. Und da hat eben EZA gesagt, können wir nicht, schaffen wir nicht, haben wir nicht. Was wollen wir machen? Lass uns beten, dass diese Frau nach Hause kommt. Die ist krank und möchte in ihrer Heimat sterben. Das war am Freitag. Am Samstag ruft eine fremde Frau an, bei Brigitte Teichert, wer montags ein paar Mal hier war schon, Steve Okonola-Geschichten, der kennt sie inzwischen. Und diese Frau sagt am Telefon, ich habe von der Geschichte gehört und ich bin bereit, die 8.000 Euro zu bezahlen. Dann stellt sich raus, das ist ein armes Mütterlein, die diese 8.000 Euro geerbt hat. Und Gott hat ihr aufs Herz gelegt, diese 8.000 Euro zu geben. Dann war ja die Sache scheinbar klar, die Reise begann und sie kam dann von irgendwo aus Russland in Moskau an und der Flug wurde gecancelt. Und sie musste bis 15. April draußen sein, wegen der Papiere, die sie hatte. Und dann wurde eine andere Fluggesellschaft gesucht und es fand sich auf einmal eine, die sagte, machen wir für 2.500. Also nichts wie hin. Und dieser Flug wurde auch gecancelt. Und man ging wieder auf die Suche und man fand eine Fluggesellschaft, die sagte, es ist kein Problem, Sie können 3 Plätze mieten bei uns im Flugzeug, die Frau kann liegen, kostet 1.650 Euro. Die Frau ist in Israel angekommen, obwohl keiner wusste, wie das gehen kann. Kein Mensch hat gewusst, wo die 8.000 Euro herkommen sollen. Wir haben für dieses Problem gebetet. Einfach nur gebetet. Preis dem Herrn. Willst du Wunder sehen, dann bete. Frage an die Kinder Gottes, was ist Gebet? Ich habe es hier anwerfen lassen. Dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, wenn es sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen, und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und sogar ihr Land heilen. Reden wir mit Gott? Nur reden ist Einbahnstraße. Einbahnstraße zum Himmel. Hören wir auch? Ist Beten ein Zwiegespräch? Ich habe mal gelernt als Kaufmann, ein gutes Gespräch ist nur dann ein gutes Gespräch, wenn beide beteiligt sind. Beten, sagen einige, heißt, die Luft Gottes atmen. Die große Mehrheit würde vielleicht sagen, beten heißt etwas von Gott erbitten. Das machen wir ja auch gerne. Haben wir auch heute Morgen getan. Aber Gebet hat viel mehr als eben mal schnell Gott unsere Botengänge machen lassen, ne? So nach dem Motto, hier ist einer und nun mach mal. Gebet ist viel mehr, als wenn ein Bettler an die Türe eines Reichen klopft. Alles aufrichtige Beten sucht Gott, denn mit ihm bekommen wir alles das, was wir brauchen. Aber wir bekommen das, was wir brauchen und nicht unbedingt das, was wir wollen. Beten ist also ganz einfach die Hinwendung der Seele zum lebendigen Gott. Und manches, was ich erlebe, ist skandalös. Wenn mich unter der Woche jemand anruft aus der Gemeinde und ein Gebet kritisiert, das hier gesprochen worden ist, sowas passiert. Kann man sich vorstellen, wie ich darauf reagiere? Da habe ich gesagt, du hast überhaupt keine Veranlassung zu kritisieren, wenn jemand betet, denn beten heißt, dass sich das Herz zum Herzen findet. Und wenn jemand so betet, wie er es empfindet, dann sei ihm das unbenommen und vor allen Dingen ist es gestattet. Ich habe gestern im Studienkurs Ältestenschaft auch darüber gesprochen, habe gesagt, die Verantwortlichen in der Gemeinde haben auch die Aufgabe, die Gemeinde zum Gebet zu motivieren. Und was ich momentan in unserer Gebetsstunde hier in der Gemeinde sehe, habe ich mit ganz harten Worten gesagt, das ist ein Skandal. Das ist skandalös. Eine Gemeinde, die nicht betet, die kannst du von außen zuschließen. Und eine Gemeinde, die nicht betet, weiß nicht, was der Herr will. Beten wir. Beten ist also ganz einfach die Hinwendung der Seele zum lebendigen Gott. Zumindest David beschreibt es als die Erhebung der lebendigen Seele zu Gott, wenn er sagt, zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele, in Psalm 25, Vers 1. Hochtheologisch ausgedruckt heißt Gebet, unsere Bitten im Namen Jesu vor Gott bringen, die mit seinem Willen übereinstimmen, mit dem Bekenntnis unserer Sünde und dankbarer Anerkennung seiner Barmherzigkeit. Oswald Sanders sagte einmal, wer einen anderen demütigen will, der muss nur nach seinem Gebetsleben fragen. Das ist heftig. Ich klage niemanden an, aber es ist eine Gelegenheit, dass man sich selber fragen kann, wie sieht das mit meinem Gebetsleben aus? Gut, wir beten am Sonntagmorgen hier in der Gemeinde, aber die Woche hat ja noch 6 Tage. Und was passiert da? Kein anderes Thema beschämt uns mehr und kein anderes Thema spiegelt so deutlich unsere geistliche Armut wider, als wenn wir nicht beten. Das Aschenputtel heutiger Gemeinden ist die Gebetsversammlung. Sie bedrängt sich nicht mehr mit Perlen der Intelligenz, noch glänzt sie mit Seidenstoffen der Philosophie oder gar der Krone der Psychologie. Nein, man könnte es fast sagen, sie beträgt das Selbstgestrickte der Ernsthaftigkeit in Demut und schämt sich nicht zu knien. Das haben wir eben gesungen. Darum knie ich nieder und bete an. Und Kirsten hat es uns sogar vorgemacht. Oder anders verglichen, die Gebetsversammlung ist nicht das Konventionelle, sondern das ist Biokost. Gesund. Die Kanzel oder sonst ein Dienst kann ein Schaufenster sein, in dem wir unsere Talente darstellen, ausstellen. Im stillen Kämmerlein findet jede Selbstdarstellung ein Ende. Unser Gebetsleben, sei es persönlich und als Gemeinde, ist die Messlatte für unseren geistlichen Grundwasserspiegel. Dort habe ich es anschlagen lassen. Aber nirgendwo anders wird unsere geistliche Dürre und Kraftlosigkeit so offensichtlich. Kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben und keine Gemeinde ist größer als ihre Gebetsstunde. Leider sieht man aber in Gemeinden meist, keine Veranstaltung ist so schlecht besucht wie die Gebetsstunde. Das ist ja nicht ein Problem von der Arche. Das ist ein allgemeines Zeitgeschehen. Dass auch in einer Gemeinde, wo sich vielleicht wöchentlich 200 Leute zum Gottesdienst treffen, in der Gebetsstunde 7 Personen erscheinen. Das sieht heute aus wie Normalzustand. Tatsächlich ist es fatal. Mancherorts wurde die Gebetsstunde aus Mangel an Interesse sogar schon ganz abgeschafft. Warum werden Christen so oft besiegt? Erleben sie Niederlagen? Weil sie so wenig beten? Warum sind viele Prediger, Gemeindeleiter oder Mitarbeiter so oft entmutigt und verzagt? Beten sie zu wenig? Warum erleben wir so wenig Ernte, so wenig Rettungsfrüchte? Beten wir zu wenig? Wir stellen hier aber keine Gebetsregel auf. Wir müssen keine Taylors, Whitefields oder Spurgeons werden, die täglich 4 und mehr Stunden gebetet haben. Ist sicherlich kein Fehler, aber auch kein Zwang. Wenn wir ernstlich Gott im Gebet suchen, wird die Uhr ohnehin keine Rolle mehr spielen. Meistens begnügt man sich doch am Morgen schnell ein Kalenderblatt lesen, ein kurzes Gebet, in dem wir Gott noch unsere Planung vorlegen und absegnen lassen, und dann geht's ab in den Alltag. Das hat mit Gebet wenig zu tun. Ich möchte mit euch mal schauen, wie das Gebetsleben von Jesus ausgesehen hat. Wie hat er gebetet? Wie oft? Wie lange? Ich rede jetzt nicht vom Vater Unser. Das ist ohnehin klar. Das ist ja auch eine Anleitung an uns. Er ist ja unser Vorbild. Jesus ist unser Vorbild und wir sollen ihm nachahmen und ihm nacheifern. Im ersten Johannesbrief lesen wir, dass wir schuldig sind, selbst auch so zu wandeln, wie unser Herr gewandelt ist. Und das gilt nicht nur für das Gebet. Bekanntlich wird der Herr Jesus im Lukas-Evangelium als wahrer Mensch beschrieben. Seine Empfindungen, seine Gewohnheiten, seine Lebensumstände, seine Armut, sein Mitgefühl und seine Liebe zu den Menschen. Nicht anders wie wir heute. Lukas hatte den Auftrag, Jesus als einen vollkommenen und sündlosen Menschen zu beschreiben. Einen Menschen, so wie Gott ihn sich vorgestellt hat und der in jeder Beziehung zur Ehre und Freude Gottes gelebt hat. Das Ding ist gründlich schiefgegangen, das wissen wir, durch den Sündenfall. Matthäus schildert nur 2 Gebetsszenen Jesu, Markus berichtet 3 und Johannes hat zwar den Inhalt einiger Gebete aufgeschrieben, aber das Wort Gebet nicht gebraucht. Und auch die äußeren Umstände der Gespräche Jesu mit seinem Vater nur angedeutet. Mit Recht wird das Lukas-Evangelium als das Evangelium der Jüngerschaft bezeichnet, indem uns das Idealbild der Jüngerschaft vorgestellt und zur Nachahmung empfohlen wird. Vielleicht ist das der Grund dafür, warum der Heilige Geist Lukas so geführt hat, das Gebetsleben Jesus für uns so anschaulich zu schildern. Und das finden wir in Lukas 22, Vers 39 bis 46. Das ist eine andere Geschichte. Da müsste Lukas 22, Vers 39 bis 46 kommen. Dann machen wir mal eins weiter. Na gut. Ich weiß nicht, warum es jetzt nicht da ist, obwohl ich ja gedacht habe, ich hätte es geprüft. Aber ich habe es natürlich auch hier. Lukas 22, Vers 39 bis 46. Da steht, begleitet von seinen Jüngern ging Jesus nach dem Festmahl wieder hinaus zum Ölberg. Dort sagte er ihnen, betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Nicht weit von seinen Jüngern entfernt kniete Jesus nieder und betete, Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er dann zu seinen Jüngern zurückkehrte, schliefen sie erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Ihr dürft jetzt nicht schlafen, rüttelte Jesus sie wach. Steht auf und betet, damit ihr der Versuchung widersteht. Und wie hat Jesu Dienst begonnen? Mit der Taufe im Jordan. Johannes hat ihn angekündigt und nun reihte sich Jesus in die Menge der Israeliten ein, die sich zur Buße haben rufen lassen und ihre Sünden bekannten. Es geschah aber, als das Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde, der Heilige Geist in Gestalt einer Taufe auf ihn niederkam, sich der Himmel öffnete und eine Stimme vom Himmel kam: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dieses Detail und betete, bemerkt kein anderer Evangelist, nur Johannes. So scheint es, dass der Heilige Geist genau darauf unsere Aufmerksamkeit legen möchte. Der Dienst ist das Lebenswerk, oder das Lebenswerk Jesu begann mit Gehorsam und Gebet. Jesus hatte keine Sünden zu bekennen. Gott als Mensch auf der Erde und betend, welch eine Herablassung, welch eine beschämende Demut. Lukas hat auch als einziger das letzte Gebet Jesu ins Evangelium gepackt. Kennt ihr es? Was war das letzte Gebet vor der Kreuzigung? Vater, noch später. In deine Hände übergebe ich meinen Geist, genau. Jesus als Sohn Gottes, als sündloser Mensch, hat also seinen Dienst mit Gebet angefangen. Wie fangen wir unseren Dienst an? Ich spreche heute Morgen über Gebet, weil es mir aufs Herz gelegt hat und habe diese Predigt vorbereitet unter Gebet. Und siehe da, die Einleitung, der Lobpreis, die Predigt, es ist ein Stück. Das ist ein Wunder Gottes. Wir erwarten immer das Große und wir erleben hier vielleicht etwas Kleines. Aber ich bin immer wieder grenzenlos überrascht, wie das funktioniert. Ich mache nichts ohne Gebet. Und deshalb funktionieren die Dinge im geistlichen Dienst. Warum glauben die Christen, ohne Gebet eine fruchtbare Gemeinde sein zu können? Der Dienst Jesu begann mit Gebet und er endete mit Gebet. Sein Lebenswerk war eingerahmt von Gebet und zeigte die völlige Abhängigkeit des Heilands von seinem Vater. Die Wurzel aller Sünde, das wissen wir, ist Eigenwille, das Streben nach Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung. Kennt ihr den ersten in der Bibel überlieferten Satz des Teufels? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, sollte Gott wirklich gesagt haben. Und die erste Äußerung des Pharaos von Ägypten, dem Unterdrücker des Volkes Gottes, zeugt von Arroganz und ungebrochener Überheblichkeit, als er sagte, wer ist der Herr, auf dessen Stimme ich hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Wie weit ist es bei uns mit dem Hören? Ihr habt bestimmt auch schon mal das Wort hörendes Gebet gehört. Ist Gebet damit beschäftigt, dass wir Gott sagen, was er am besten den Tag über für uns tun soll? Oder hören wir auch mal zu, was er tun will? Und er will oft was anderes wie wir. Und das ist der Grund, warum manche Gebete nicht erhört werden. Denn unsere Gebete sollen Übereinstimmung sein mit dem, was Gott möchte. Und was Gott möchte, das erfahren wir dann, wenn wir Gottes Wort lesen. Hier am Jordan sehen wir den Schöpfer, den Erhalter allen Lebens, wie er mit demütigem Gebet den schweren Weg antritt, der am Kreuz enden wird. Und dazu konnte der Vater auch nicht schweigen und er bestätigt aus dem Himmel sein Wohlgefallen an seinem Sohn. Der Vater bestätigt also den Dienst und die Bevollmächtigung seines Sohnes mit einem für alle, die dabei waren, sichtbaren Zeichen. Was können wir daraus lernen? Ein fruchtbares Leben zur Ehre und Freude Gottes und zum Segen unserer Mitmenschen sollte mit Gebet beginnen und mit Gebet enden. Als Zeichen unserer Abhängigkeit vom Vater. Jeder Tag und jeder Auftrag unseres Lebens sollte vom Gebet umrahmt sein. Oder etwa nicht? Bedenken wir nochmal, Jesus als Sündloser hat uns genau das vorgelebt. Wie viel mehr haben wir es nötig, alles unter das Gebet zu stellen und uns ganz bewusst vom Vater abhängig zu wissen. Aber es gibt ja immer diese schlauen Theologen. Manchmal sind sie auch Theolügner, die uns dann plötzlich erzählen, Jesus hat sich taufen lassen, weil er auch Sünder war. Weil die Taufe ist dazu da, um uns zu reinigen, um uns zu bekennen, wir sind von Sünde gereinigt. Und wenn Jesus das tut, muss er ja auch gesündigt haben. So kann man sich oberflächlich mit der Bibel beschäftigen und zu falschen Ideen kommen. Denn Jesus hat sich nicht taufen lassen, weil er Sünde war. Schon das war das erste Zeichen, dass er für die Sünde der Welt sich taufen ließ und letztendlich auch gestorben ist. Aber, naja, lassen wir das mit der Theologenschaft. Das ist kein Qualitätsmerkmal, sage ich in dem Bewusstsein, selbst Theologe zu sein. Die Geschichte von David Livingstone, Apostelgeschichte 4, Vers 12, finden wir die? Lauter Sieger. In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. So ist es. Aber mit ihm müssen wir erstmal in Kontakt treten. Und das geht nicht so, wie wir das wollen, sondern das geht auch so, wie er das will. Wilhelm Pahls hat in einer Evangelisation gesagt, wir können uns nicht jeden Tag bekehren. Wir können uns nur dann bekehren, wenn der Heilige Geist uns dahingehend vorbereitet hat, dass wir bereit sind, in Reue und Buße unsere Sünde rauszugeben. Das stimmt. Die Geschichte von David Livingstone, ein bekannter Afrika-Forscher und Missionar, er schildert seine Biografie, wie er in dem Sumpfgebiet von Sambia mit seinen Kräften völlig am Ende an Geschwüren und inneren Blutungen leidend von seinen Helfern nur noch auf einer Bahre getragen werden konnte. Für die Nacht hatten Helfer eine Hütte als Schutz vor dem Nieselregen aufgebaut. Vor dem Eingang hatten sie einen Jungen postiert, um in Rufnähe zu sein. Als dieser morgens um 4 nach Livingstone schaute, lag der Missionar nicht mehr auf seiner Trage, sondern er kniete davor. Voller Sorge und Furcht holte der Junge andere Helfer, die sich schließlich ängstlich an die kniende Gestalt heranschlichen und dann erschüttert feststellen mussten, dass er bereits kalt und steif war. David Livingstone hatte seine große Aufgabe im Herzen Afrikas beendet und war betend wie sein großer Meister, einsam und doch nicht allein, in die Ewigkeit hinübergegangen. Wo wir wirklich ernsthaft beten, öffnet sich der Himmel und Gott bekennt sich zu unserem Dienst und zu unseren Gebeten, manchmal sehr eindrücklich. Ich habe gestern zu Beginn dieses Kurses biblische Ältestenschaft gesagt, wir werden anhand der Bibel jede Menge Eigenschaften sehen, wie so ein Ältester aussehen sollte. Und wenn wir auf die Idee kommen, wir müssten das jetzt irgendwie machen, dann finde ich keinen Ältesten. Keiner ist vollkommen und keiner ist imstande, aus sich selbst heraus die Dinge zu erfüllen, die uns Gott in seinem Wort vorlegt. Und deswegen muss man auch vor keiner Aufgabe Angst haben, weil es nicht darum geht, als vollkommener Mensch vor Gott zu treten und zu sagen, ich mache das jetzt, sondern zu begreifen, dass wir ins Gebet gehen und Gott fragen, was ist der Dienst, den ich für dich tun soll, wo ist mein Platz in der Gemeinde? Und wenn Gott redet und sagt, ich möchte dich als Ältesten in der Gemeinde haben, dann nimm das dankbar an und hab keine Angst vor der Aufgabe, denn Gott hat immer nur davon gesprochen, wir sollen das Wollen bringen und er wird das Vollbringen geben. Und wenn Gott jemanden ruft und ihn beruft, dann rüstet er ihn auch aus. Wir machen immer große Programme. Wir überlegen, wo kriege ich 8.000 Euro her? Wie kann ich diese Frau nach Israel bringen, die nicht sitzen darf? Und keiner hat einen Plan. Und ehe wir uns zweimal umgedreht haben, hat der Herr das Problem gelöst. So müssen wir denken und so müssen wir uns auf Gott verlassen, egal wo er uns hinstellt im Reich Gottes. Wir haben nicht alle dieselbe Aufgabe, keine Frage. Aber an dem Platz, an den Gott uns stellt, wenn wir gehorsam sind und wenn wir im Gebetsleben dabei sind und unseren Dienst für den Herrn im Gebet vorbereiten und begleiten, dann wird es uns zum Segen sein und wir werden Wunder erleben. Wir werden Wunder erleben, wie Lahme springen, Blinde sehen, Menschen geheilt werden, Menschen befreit werden. Nicht, weil wir so tolle Hechte sind, sondern das war ich, der da gerade gepoltert hat. Entschuldigung, ich habe hier gewackelt. Nicht, weil wir so tolle Hechte sind, sondern weil Gott auf unsere Gebete reagiert. Die Zeit ist vorangeschritten. Ich hätte noch einiges zu sagen, aber ich glaube, das reicht schon, dass wir über Gebet ernsthaft nachdenken, dass wir uns überlegen, dass wir anfangen wirklich mit gesunder Selbstreflexion und uns wirklich selber eingestehen, wo stehe ich an dieser Stelle? Ich bin wie immer der Briefträger. Ich klag hier keinen an. Ich habe gar nicht das Recht dazu zu sagen, du betest zu wenig oder du betest gar nicht. Wir gehen gleich zum Abendmahl und da steht der schöne Satz, jeder prüfe sich selbst. Und das gilt auch für unser Glaubensleben, für unser Gebetsleben. Ich kann nur uns gegenseitig ermutigen. Ich habe gesagt, wenn ich solche Dinge tue, egal ob ich eine Predigt halte oder einen Vortrag oder jetzt so ein Seminar abhalte, es passiert unter Gebet. Ich lasse mich von Gott leiten. Und das ist nicht immer so einfach. Wir hatten in einem Punkt gestern auch noch eine konstruktive Debatte. Weil in einem Punkt mindestens einer da war, der sich geäußert hat, der etwas anders gesehen hat. Aber es geht doch letztendlich darum, im Gebet Gott zu fragen und sich auf das zu beziehen, was er wirklich gesagt hat und nicht auf das, worüber, was Menschen sich darüber denken. Lasst uns ins Gebet hören gehen. Lasst uns dem Herrn danken. Mein ganzes Glaubensleben hat zum Hintergrund, dass ich grenzenlos dankbar bin, was Gott in meinem Leben bis heute getan hat. Weil das für mich selber völlig ausgeschlossen und unvorstellbar war. Aber Gott hat gesagt, was nichts ist vor der Welt, das habe ich mir auserwählt und dafür bin ich das beste Beispiel. Lasst uns darüber nachdenken. Lasst uns selber überprüfen. Wo stehe ich? Was tue ich? Wie ist das mit Gebet? Wie bete ich? Wann bete ich? Wofür bete ich? Danke ich Gott auch mal? Höre ich auch mal? Bin ich wirklich mal still und höre mal? Gott redet zu unserem Herzen. Das wird keiner erfahren, der es nicht ausprobiert hat. Und wenn du Klarheit hast, was Gott zu dir gesagt hat, dann sei schlicht und ergreifend gehorsam und denk nicht darüber nach, ob jemand anders das kritisieren könnte. Denn den Segen des Herrn, den vollen Segen, werden wir nur erfahren, wenn wir gehorsam sind und Wunder werden wir erleben, wenn wir beten. Wir hätten in den Gottesdiensten immer so gerne Wunder gesehen. Wir lesen in den Evangelien Zeichen und Wunder. Und wir übersehen oft das Wörtchen mitfolgend. Wenn etwas mitfolgend ist, muss dem etwas vorausgegangen sein. sonst würde da nicht stehen mitfolgend. Zeichen und Wunder sind mitfolgend. Sie erfolgen einerseits dadurch, dass das Wort schriftgemäß verkündigt wird, dann bestätigt sich Gott in der Gemeinde. Und andererseits, wenn wir Gott fragen, er will gebeten werden. Und wenn wir ihn bitten, wird er zu seiner Zeit das Richtige tun. Und das Richtige ist immer das, was Gott getan hat und nicht immer unbedingt das, was wir uns vorgestellt haben. Also lasst uns mit dem Thema Gebet beschäftigen. Lasst uns beten. Und ich spreche nicht ohne Grund von der Gebetsstunde in der Gemeinde. Wir wissen ja nicht voneinander über Probleme, über Schwierigkeiten, über Sorgen oder auch darüber, was Gott in unserem Leben getan hat, wenn wir nicht zusammenkommen. Sowohl das Gebet im Kämmerlein als auch das Gebet in der Gemeinschaft füreinander, das gemeinsame Danken, das gemeinsame Loben, ist eine feste Angelegenheit aus dem Wort Gottes. Und ich lade euch ein, soweit es euch möglich ist, denkt doch darüber nach. Donnerstags um 18.30 Uhr treffen wir uns hier zum Gebet. Und ihr seid herzlich eingeladen. Und ihr dürft auch noch welche mitbringen. Amen.
Ja, lasst uns doch gleich zu den Tätern des Wortes werden.